Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.
Das ist für mich immer wieder das Schönste, wenn man jemand eine Leberwurststulle anbietet und dabei die Leute gucken immer erst, weil sie oft schon lange keine Leberwurst mehr gegessen haben, dann beißen die rein und sie dann schließen die Augen und sagen, boah, Hammer.
Ja, herzlich willkommen beim Genuss-Talk. Eine neue Folge, ein neuer Gast. Heute spreche ich mit Jörg Reuter, Geschäftsführer von Gut Kerko in der Uckermark und Mitbegründer der Berliner Feinkostläden vom Einfachen das Gute. Wir erfahren, warum Tierwohl und handwerkliche Verarbeitung bei Gut Kerko mehr als nur Schlagworte sind, wie man regionale Lebensmittel erfolgreich in die Großstadt bringt und warum Genuss manchmal ganz einfach sein kann. Hallo Jörg, freut mich, dass du heute mein Gast bist.
Hallo Johannes, schön hier zu sein.
Ja Jörg, wenn man so ein bisschen sieht, was du alles tust, dann steht natürlich irgendwie das Handwerk, die Landwirtschaft und auch der Handel bei dir in dem Mittelpunkt. Wie bist du denn da überhaupt dazu gekommen, damit man das auch mal erfährt, was so dein Hintergrund ist? Weil das sieht man, wenn man die Seiten so anschaut, tatsächlich immer am wenigsten.
Ja, gerne. Also heute würde ich mich als Grenzgänger bezeichnen. Ich bin auf der einen Seite Food-Romantiker mit Leib und Seele, auf der anderen Seite Transformationsaktivist, was Planetary Health angeht, und irgendwo dazwischen bewege ich mich. Und ich wollte ursprünglich mal Biobauer werden und habe Landwirtschaft studiert, also bin ausgebildeter Agraringenieur, habe mich aber dann während meines Studiums jeden Sommer 8-9 Wochen in Südfrankreich auf einem Biobetrieb, einem Hof gearbeitet und von Jahr zu Jahr mir mehr Gedanken gemacht, was da eigentlich passiert und wie viel Geld man damit eigentlich oder wie wenig Geld man verdienen kann, und habe mich deshalb sehr früh mit den Themen Vermarktung, Wertschätzung für gute Lebensmittel beschäftigt, und das zieht sich eigentlich bis heute durch.
Ja, und seit wann gibt's dann Gut Kerko? Wie fing das alles an?
Also zu Gut Kerko bin ich eigentlich als letztes gekommen, das ist das letzte Baby sozusagen. Gut Kerko, das ist mir gar nicht so einfach zu erklären, wie ich da hingekommen bin, aber ich bin seit einem Jahr jetzt dort einer der Geschäftsführer der Gut Kerko Fleischmanufaktur. Also Gut Kerko muss man ja so beschreiben, dass wir eine wunderschöne Destination, ich sage gerne ein Sehnsuchtsort vor den Toren Berlins sind. In einer Stunde bist du draußen bei uns, und wir haben einen großen, also für Brandenburger Verhältnisse recht normal groß, aber für gesamtdeutsche Verhältnisse einen großen Hof von 900 Hektar Land. Wir haben eine Mutterkuhherde, Black Angus, von 400 Tieren, und wir haben den schönsten Hofladen in Brandenburg, wie ich finde, der 7 Tage die Woche auf hat. Das ist eigentlich immer wieder kaum zu glauben. Man kann rausfahren zu uns. Das sage ich immer, Stadtflucht mit angeschlossenem Bio-Supermarkt funktioniert. Und wir haben, das Besondere sicher bei uns ist, dass wir auch eine Hofschlachtung haben. Das gibt es ja kaum noch. Und das heißt, die Tiere sind bei uns, also wir haben den ganzen Prozess von der Weide bis zur Schlachtung, bis zur Verarbeitung, zur Wurstherstellung, alles in einer Hand.
Im Endeffekt ist es auch ein Erlebnisort, wo man erleben kann, wie Lebensmittel nachhaltig und auch wirtschaftlich, weil du hast es eben ja auch angesprochen, produziert werden können. Im Endeffekt, also man könnte auch sagen, eine gläserne Manufaktur, die man dort auch erleben kann. Wie gelingt es denn euch dann vor Ort tatsächlich, da das Thema Tierwohl, Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit dann auch so zu vereinen, dass sich sowas trägt?
Ja, genau. Also das wissen alle, die in ähnlichen Projekten unterwegs sind. Das ist eine lebenslange Herausforderung, solche Projekte wirklich gesund wirtschaftlich hinzubekommen. Wir stehen auf mehreren Beinen, also eben auf der Landwirtschaft, auf der sogenannten Fleischmanufaktur. Tourismus ist jetzt bei uns noch dazugekommen. Also haben ein unfassbar schönes Gutshaus oder ein sehr, sehr schönes altes Gutshaus, wunderbar ausgebaut jetzt mit 8 Ferienwohnungen. Und so puzzelt sich das zusammen, also dass es eben Gesamterlebnis wird. Und man muss ja auch ganz nüchtern sagen, wenn wir jetzt anonym mit unserem Fleisch oder unseren Wurstwaren neben einem anderen Produkt liegen würden, dann könnten wir oft die Preise gar nicht mithalten. Also wir produzieren zu anderen Kosten. Wir schaffen auch oft, das ist unser Bestreben, andere bessere Qualitäten. Aber dazu muss ja erstmal jemand die Ware gekauft haben, um zu beurteilen, ja, das war irgendwie cooles Zeug, was ihr da macht. Also das ist schon eine Herausforderung. Und deswegen sind wir auch immer, ist eine Daueraufgabe bei uns, diese Stadt-Land-Beziehung herzustellen, weil machen wir uns nichts vor, wir sitzen in der schönen Uckermark und natürlich haben wir auch Kunden und Kundinnen vor Ort, aber unser Hauptabsatzmarkt ist natürlich Berlin, wo wir 4 eigene Filialen auch haben und wir müssen immer dran denken, dass wir das Land in die Stadt tragen und umgekehrt aber auch die Wünsche der Städter raus aufs Land tragen. Und obwohl nur eine Stunde dazwischen ist, sind es doch manchmal Welten, die dazwischen liegen.
Ja, die Menschen dann tatsächlich auch zu bewegen, bei euch vor Ort mal zu sehen und zu erleben, wie Nachhaltigkeit da einfach auch funktionieren kann, was dann letzten Endes natürlich auch in irgendeiner Art und Weise den Preis rechtfertigt, weil da ganz anders gewirtschaftet und gearbeitet wird. Und das sieht man natürlich am Point of Sale in der Stadt nicht so. Ne? Da ist der Stichwort Preisdruck sicherlich eine der größten Herausforderungen, einfach auch zu sagen, ne, es muss euch ein bestimmter Betrag einfach auch wert sein, wenn ihr gute Qualität einkauft. Und ich meine, der Discounter liegt natürlich auch meistens nicht ganz weit entfernt. Dann hat man natürlich da irgendwie immer den Vergleich, aber es ist halt Äpfel mit Birnen vergleichen. Deswegen diese Transparenz, die ihr da auch aufbaut, um einfach da eine Beziehung zum Kunden auch und zum Produkt nachher zu erstellen, ne?
Ja, absolut. Ich kann das vielleicht an einem Beispiel, was mich sehr berührt hat im letzten Jahr, nochmal verdeutlichen. Wir haben letztes Jahr angefangen mit einem neuen Format, das nennt sich Farm to Fire. Da bauen wir eine lange Tafel auf der Weide oder auf einer der Weiden, hofnahen Weiden auf. Für so 60 Personen kriegen wir da gut hin. Und das haben wir letztes Jahr das erste Mal gemacht. Und dann haben wir reingeschrieben in die Einladung, wer will, kommt 2 Stunden vorher und bekommt dann noch eine Hofführung, also durch die Metzgerei, über die Weiden und so weiter. Und ich dachte, okay, von den 60, lass es mal 6 oder 8 Leute sein, die da Lust auf eine Hofführung haben. Und am Ende waren es 6, die keine Lust hatten. Also wir hatten über 50, also knapp 50 Leute, die die Hofführung mitgemacht haben. Und das hat mich schon total erstaunt. Und dann habe ich richtig viel gelernt bei dieser Hofführung, weil wir haben die dann raus mit auf die Weiden genommen, was bei uns sehr eindrucksvoll ist, weil du wirklich so, du siehst so ein bisschen so weites, weites Land und dann, also 400 Rinder ist echt nicht wenig, aber du siehst die kaum, ne, auf den Weiden und musst dann wirklich genau hinschauen. Das ist schon beeindruckend. Und dann haben wir die aber auch durch die Metzgerei mitgenommen, erzählt. Und dann haben wir ganz, ganz viele Gespräche gehabt mit den Menschen da, die sagten, wow, das ist ja Wahnsinn, was ihr macht. Toll, dass wir das mal gesehen haben. So, ich kaufe jetzt nur noch Fleisch bei euch. Und also, aber so aus, nicht um uns Brei in den Mund zu schmieren, sondern so eine richtige Überzeugung. Und seitdem arbeitet in meinem Kopf, wie schaffen wir das, allen Menschen, die auch in der Stadt mit uns Berührung haben, dieses Erlebnis zu verschaffen. Also, es geht ja kaum noch drum, dass wir gut Kerko erklären sollten, sondern eher die Menschen müssen das spüren, was wir machen. Die müssen das fühlen. Also es ist eine sehr, sehr emotionale Geschichte am Ende des Tages.
Ja, ihr seid ja auch mit eigenen Filialen im Großraum Berlin mit gut Kerko vertreten. Daneben, ich habe es ja eingangs auch gesagt, gibt es ja auch vom Einfachen das Gute. Das ist ein bisschen zeitlich davor einzuordnen. Ja. Da kannst du ja auch gern noch mal ein bisschen etwas dazu sagen, weil ihr ja da immer noch auch miteinander verbandelt seid in irgendeiner Art und Weise.
Okay, genau. Heute sind wir verschwestert sozusagen mit den beiden Unternehmen und gegründet. Haben das Manuela Rehn und ich vor knapp 13 Jahren. Wir waren damals, haben wir unser Geld verdient mit Strategieberatung für große Lebensmittelunternehmen, große Handelsunternehmen im deutschsprachigen Raum, haben viele große Biomarken begleitet über viele Jahre. Und dann ist das so ein bisschen aus einer Weinlaune heraus entstanden, dass wir gesagt haben, wie würde eigentlich ein Biosortiment, haben wir damals gesagt, aussehen, das nur wir kaufen wollen. Also Zielgruppe gleich 1 oder 2, abgesehen, nicht für das ganze Land was machen, sondern total egoistisch. Und das haben wir dann immer weiter gesponnen. Und irgendwann habe ich gesagt, ich will ein Geschäft haben. Wenn ich aus meinem Büro rausgehe, bevor ich zur S-Bahn gehe und nach Hause fahre, will ich auf halber Strecke in meinem eigenen Geschäft einkaufen. Und das haben wir dann tatsächlich gemacht. Die meisten haben uns für ein bisschen verrückt gehalten. Und wir haben auch nur Produkte dort eingelistet, die wir selbst total lecker fanden. Und dann waren wir ziemlich überrascht damals. Nach 4 Wochen hat die Zeit über uns geschrieben und der Feinschmecker und das Fernsehen war da. Und wir dachten, die Leute sind ja alle völlig gaga. Der Laden hatte 45 Quadratmeter Verkaufsfläche und die haben uns die Bude eingerannt. Und das hat ganz viel mit uns gemacht, weil wir sonst haben wir unser Geld verdient, uns kluge Gedanken zu machen, Strategien zu entwickeln. Und das war umgekehrt. Es war sehr intuitiv. Und wir haben uns eigentlich erst, nachdem der Erfolg eingetreten war, angefangen, Gedanken zu machen, was passiert da mit den Menschen, was wollen, wieso kommen die zu uns? Und das hat uns sehr bewegt, so dass wir jetzt dann endlich, nachdem wir auch 10 Jahre drüber geredet haben, gesagt, wir müssten noch mal mehr Läden aufmachen, jetzt dabei sind, Laden 3 und 4 in den nächsten Monaten zu eröffnen.
Auch etwas außerhalb dann von Berlin, nehme ich
an. Nein, immer noch in Berlin. Also wir glauben ehrlich gesagt, dass wir Platz für bestimmt 10 Läden in Berlin haben, weil wir eine gute Mischung aus Nachbarschaftsladen und Feinkostladen sind. Und von daher, Berlin ist eine große Stadt, also kann ich mir das schon vorstellen, dass da die Reise auch noch weitergeht.
Und da gibt's natürlich auch die Produkte von Gut Kerkor zu kaufen, logischerweise. Ne? Ja. In den Läden von Gut Kerkor gibt's dann aber nur die Produkte von Gut Kerkor. Oder ist das, wie ist da das die Trennung zu sehen? Genau.
Also Gut Kerkor ist wirklich, sind Metzgereifachgeschäfte mit einem klassischen, sehr großen Fleisch- und Wurstsortiment natürlich. Und dann gibt es also Geflügel haben wir noch nicht, muss man dazu sagen, selbst auf Gut Kerkor. Das kaufen wir noch Bio-Geflügel zu. Das muss man der Transparenz halber auch sagen. Wir verarbeiten heute auf Gut Kerkor mehr als unsere eigenen Biorinder, sondern nehmen auch noch von Partner-Biobetrieben aus Brandenburg immer wieder Tiere dazu. Also Hälfte kommt ungefähr von uns, die Hälfte von befreundeten Betrieben. Aber die Läden sind reine, also wirkliche Metzgereiläden. Da kannst du dann auch irgendwie ein paar Flaschen Wein oder so kaufen. Aber Fokus ist Metzgereien, vom Einfachen das Gute. Sagen wir gerne, wir haben die schönste Käsetheke der Stadt. Also das ist so ganz starke Kompetenz. Ist Käse da, das, was wir Charcuterie nennen, also über die klassischen deutschen Metzgerprodukte hinaus auch Schinken natürlich aus Italien, aus Spanien, Weine, gutes Brot.
Ja. Da schließt sich gleich zwei Fragen oder schließen sich da gleich an. Einerseits, du hast ja gesagt, ihr habt auch Partner Landwirte bei Gut Kerkor. Wie wählt ihr die aus, mit denen ihr dann zusammenarbeitet? Und zweite Frage, wenn ihr Produkte, du hast es ja gesagt, das, was euch früher geschmeckt hat oder das, was ihr gerne gekauft habt, ist dann beim Einfachen vom Einfachen das Gute gelandet. Wie funktioniert das heute? Dann ist es ja wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen anders, weil, ne, da muss man dann auch nochmal ein bisschen breiter denken.
Ja, nein, also das ist interessant. Ich sage erstmal, was du vom Einfachen das Gute, dann komme ich nochmal zu Kerko zurück. Das ist total spannend. Also wir sitzen gerade dran, weil unsere neuen Läden, die wir jetzt eröffnen im September in Berlin-Charlottenburg am Olivalplatz und im 2 Monate später wahrscheinlich in einem nördlichen Stadtteil von Berlin-Frohnau am Zeltinger Platz, die sind größer als unsere bisherigen Flächen. Also unsere Ausgangsfläche hatte 45, unser zweiter Laden hat 100 Quadratmeter und die haben jetzt so 200 Quadratmeter. Das heißt, wir brauchen mehr Sortiment, also statt irgendwie 3,5 Meter Käsetheke, 4 Meter Käsetheke sind 6 Meter Käsetheke statt 100 Trockenartikel, 250 und so weiter. So, das heißt, wir sind wieder in einem total schönen Prozess, den ich lange vermisst habe, den wir ganz am Anfang hatten, neue Produkte zu suchen. Macht mega Spaß, ist einfach so, so toll, ne? Da nochmal irgendwie auf Entdeckungsreise zu gehen. Und letzte Woche hatten wir eine interne Diskussion dazu, dass wir eine sehr gute Pasta aus Italien hatten, mit Pasta mit Ei. Sehr, sehr hochpreisig, also für deutsche Verhältnisse nahezu nicht nachvollziehbar. Also ich sag mal, dann würde bei uns eine 250 Gramm Pasta würde 10 Euro kosten oder so. Ist einfach für Deutschland ein unheimlich hoher Preis. Das Produkt ist rechtfertigt das. Und dann haben wir aber zusammengesessen und gesagt, ja, wir können das schon machen, die passen von der Philosophie her zu uns, die sind auch qualitativ gut, aber wir selbst würden es nicht kaufen. Und dann haben wir uns kurz in die Augen geguckt und haben gesagt, was machen wir ja eigentlich? Ist doch völlig klar, wenn wir das selbst nicht kaufen würden, dann nehmen wir das Produkt auch nicht rein. So, also es ist tatsächlich immer noch so, dass wir versuchen, mit Leidenschaft hinter unseren eigenen Produkten zu stehen. Und das wird in einem wachsenden Team, ist das eine richtige Aufgabe. Also es sind eben nicht mehr Manu und ich, die mal irgendwie abends zusammensitzen und ein paar Sachen verkosten und sagen, ja, cooler Shit, ne, listen wir ein. Auch nicht mehr das Ursprungsteam, die mit alle mit uns groß geworden sind, sondern jetzt kommen permanent neue Menschen dazu. Und das ist schon eine tolle, aber auch anspruchsvolle Aufgabe, die in dieses Denken mit reinzunehmen.
Ja. Die Landwirte, wie die Landwirte wählt ihr die aus?
Genau.
Das wäre die nächste Frage, genau.
Ja. Also wir sind ja Biobetrieb, also das ist ja sozusagen mal die Maßgabe. Dann sind die in der Region alle auch. Und das Dritte sind, dass das tatsächlich über Jahre gewachsene Partnerschaften in der Regel sind, wo man dann wirklich auch im Gespräch ist. Das haben wir jetzt gemerkt, wir hatten ja so eine Rinderpreis-Rallye hinter uns in ganz Europa in den letzten Monaten und so. Dann ist das schön, wenn man verlässliche Partner hat, die wissen, dass wir sowohl in guten als auch in schwierigen Zeiten stabil das abnehmen. Und die Betriebe ansonsten sind mal auf dieser Basis Bio oberhalb, das finde ich auch das Schöne eigentlich an der Landwirtschaft, ja, ganz unterschiedliche. Wir haben einen Betrieb, Gut Hemmen, die arbeiten mit Weideschoss, mega vorbildlich. Mhm. Also besser geht es kaum. Ne? Also was wir machen auf dem Hof, wir haben ja die Hofschlachtung, das ist, denke ich, auch top, weil die Rinder wachsen sozusagen an die Schlachtung ran. Aber ganz ehrlich, wenn man es noch perfektionieren möchte, dann ist das noch perfektere zum Thema Tiertöten, ist der Weideschuss, ganz klar. So. Und das finde ich, so sind die Betriebe, jeder hat da seine Schwerpunkte. Und das ist eine schöne Partnerschaft. Mit den Schweinebetrieben arbeiten wir jetzt, dass die auch ein bisschen fetter mästen für uns. Also in Deutschland ist ja so traditionell eher magere Schweine, die da geschlachtet werden. Wir können in der handwerklichen Metzgerei gut mehr Fett vertragen. Und das funktioniert dann, ne? Wenn man nicht am Spotmarkt kauft, sondern mit echten Partnerschaften arbeitet, ist das eigentlich schön.
Ja, sind die denn auch direkt froh, wenn es dann eben so jemanden gibt wie euch, die sagen, ja, wir nehmen zu fairen Preisen ab und vor allem, wie du auch sagst, verlässlich? Fehlt es vielen Landwirten da einfach auch an Vermarktungsmöglichkeiten und sind dann halt eben froh, wenn da jemand kommt, der ja eine perfekte Vermarktungskette aufgebaut hat?
Total. Also das ist Direktvermarktung für die Betriebe ist, machen einige, man kann Fleischpakete und so verkaufen, aber ab einer gewissen Menge kannst du das nicht mehr stemmen als Direktvermarktung. Und die Alternative bleibt dann, dass du es ich will das gar nicht so despektierlich sagen, aber du es einem Bio-Viehhändler am Ende mitgibst, die Tiere, für die du, und im Rinderbereich reden wir da von Zeiträumen, ne, dass das die Tiere bei dir anderthalb bis zweieinhalb bis drei Jahre zum Teil gestanden haben und so. Und dann siehst du die wegfahren in anonyme Kanäle. Und deswegen sind die Betriebe auch froh, dass sie wissen, wo das hingeht. Die wissen, wie es bei uns aussieht, wie wir damit umgehen, dass das sehr behutsam läuft. Und das ist schon was für viele, viele Landwirtschaftsbetriebe auch ein echtes Plus ist.
Mhm. Gewachsene Beziehungen, sagst du, also wird auch regelmäßig immer wieder miteinander gesprochen, ne? Wo entwickelt ihr euch hin, wo entwickelt sich der Partner auch hin, dass man da einen gemeinsamen Weg auch geht, ne? Wenn du sagst, ja, wir sorgen jetzt quasi Stück für Stück auch für mehr Absatzkanäle, und dann muss man natürlich auch kontinuierlich dafür sorgen, dass irgendwie Nachschub da ist, ne?
Absolut. Und die Themen gehen ja auch nicht aus. Und das finde ich auch das Schöne. Also, das auch da wach zu bleiben und zu sagen, nur weil wir eine nachhaltige Landwirtschaft betreiben, müssen wir nicht glauben, dass wir auf Ewigkeit die Weisheit mit Löffeln gefressen haben oder schon das perfekte System haben. Ich finde da weltweit spannende Sachen zu beobachten. Die einen versuchen es mit Mob Grazing, also mit besonderen Arten, wie man Weidebewirtschaftung macht. Wir kennen Bewegungen aus USA und Australien mit 100% Gras gefüttert und grass finished, sagen die dann auch noch, so die letzte Mastphase auch ausbleibt dort. Das sind spannende Entwicklungen, die wir auch beobachten, von denen wir selbst jetzt als Gutalco gar nicht so weit entfernt sind, wie wir heute wirtschaften, aber wo man auch spannend künftig mit Partnerbetrieben dran arbeiten kann.
Mhm. Das eine ist natürlich dafür zu sorgen, dass es da irgendwie natürlich Lebensmittel gibt, sowohl jetzt dann in der Produktion, klingt immer so komisch, aber ist natürlich so, als auch dann im Verkauf. Wie hat sich denn dort irgendwie der Konsum verändert, sowohl jetzt nachhaltiges Fleisch einzukaufen oder auch vielleicht, wo du sagst, okay, man merkt, dass weniger Fleisch dafür vielleicht nachhaltiger konsumiert wird?
Also das ist schon was wir merken, dass ich glaube insgesamt, das kennen wir auch aus Statistiken, ist der Fleischabsatz in Deutschland seit 10 Jahren leicht rückläufig. Also das war jetzt das erste Mal, glaube ich, im letzten Jahr, dass das wieder stagniert hat und nicht weiter runtergegangen ist. Sonst war es so 1% pro Jahr rückläufig gewesen. Schwein geht am stärksten zurück. Der Rind hält sich relativ stabil, geht leicht zurück. Geflügel steigt im Konsum. Und wir sehen schon, dass es eine Tendenz, die wir auch unterstützen, zu sagen, esst lieber weniger Fleisch, aber dafür Gutes. Und das ist was, wo wir absolut dafür stehen. Und ich glaube, dass ein Großteil unserer Kundinnen und Kunden auch genauso den Konsum macht. Diesen Fleischpeak, den wir da nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut haben, dass Fleisch 7 Tage die Woche in großen Mengen auf den Tisch kommt. Das gab es ja vorher auch nie. Also das ist ja einmalig in unserer Menschheitsgeschichte, Zivilisation gewesen, dass wir derart viel Fleisch konsumieren. Und das muss ja auch nicht sein. Fleisch sollte, finde ich, schon ein Genuss auch bleiben.
Wie reagieren denn dann eure Kunden und Kundinnen, hauptsächlich natürlich aus Berlin, klar, aber wie reagieren die da drauf auf solche handwerklichen Produkte? Weil man merkt jetzt schon einen Unterschied, ne, dass das Fleisch vielleicht nicht so sehr zusammenschnurrt, dass es eben ganz anders im Geschmack ist, wenn es jetzt zum Beispiel auch noch irgendwie Dry Age oder wie auch immer noch weiter bearbeitet worden ist. Gab es da auch ganz überraschende Reaktionen?
Die überraschenden Reaktionen gibt's, glaube ich, oft eher im Wurstbereich aus meiner Sicht, also im Fleisch natürlich auch, ne? Das ist ja so ein Gesamtspiel von, ich möchte bewusst Fleisch konsumieren, ich will sehr gute Tierhaltung haben, gute Fleischqualität. Wir tragen ja auch mit der Black Angus Rasse dabei, dass es sehr schmackhaftes, zartes Fleisch ist. So, das ist so ein Spiel aus vielen Faktoren. Aber bei der Wurst finde ich schon manchmal spannend, weil wir eben auch diese Warmfleischverarbeitung noch machen, was es gar nicht mehr so oft in Deutschland gibt. Ich kann das kurz erklären vielleicht. Normalerweise, also eben nicht normalerweise, was ist schon normal, aber in der Regel wird heute in 99% der Fälle wird geschlachtet, das Fleisch wird drunter zerlegt, drunter gekühlt und von A nach B transportiert und dann irgendwann zur Wurst verarbeitet. Und man hat nach der Schlachtung ein gewisses Zeitfenster von ein paar Stunden, wo noch bestimmte chemischen Prozesse in Gang sind. Wenn man das Fleisch dann verarbeitet, braucht man keine Zusatzstoffe, die dann später das Wasser halten. Also klassischerweise wird ja beim Wurstmachen Phosphat oder im Biobereich Citrat zugesetzt. Und das braucht man in der Warmfleischverarbeitung nicht. Das heißt, das sind selbst für Bio noch mal weniger Zusatzstoffe als erlaubt. Und es gibt einfach eine andere Qualität. Und das schmeckst du an so Basics wie Kochschinken. Das kannst du an einem Wiener Würstchen schmecken. Das macht dann schon Spaß. Und dank dieser Warmfleischverarbeitung ist es uns jetzt auch gelungen, zum Beispiel eine Rindercurrywurst zu machen. Das hat vorher nie richtig funktioniert geschmacklich. Und wir haben immer Schwein schon in Warmfleischverarbeitung gemacht, jetzt machen wir eben auch Teile vom Rind in Warmfleischverarbeitung und seitdem funktioniert das, weil du hast andere Bindekräfte da drin, andere Aromatiken und die ist fantastisch. Und das ist schon was, wo die Kunden das merken. Und mein Lieblingsprodukt Leberwurst, da ist das eine Rezepturfrage. Da merkt man das natürlich auch. Das ist für mich immer wieder das Schönste, wenn man jemand eine Leberwurststulle anbietet und da weil die Leute gucken immer erst, weil sie oft schon lange keine Leberwurst mehr gegessen haben, dann beißen die rein und dann schließen die Augen und sagen, boah, Hammer.
Also das ist auch dein absolutes Lieblingsprodukt, das dir besonders am Herzen liegt, die Leberwurst.
Ich mag Leberwurst wahnsinnig gerne. Wenn bei Lieblingsprodukt ist bei mir immer schwer, da könnte ich vom ins Schwärmen kommen. Ich bin auch mit einer extrem gut gemachten Butter auf einem hervorragend gemachten Brot, da bin ich unheimlich glücklich. Es gibt aber auch Käse, die sind, also mein Kriterium für einen guten Käse ist, dass du, wenn du den isst, da passiert was im Mund, aber das darf nie laut sein, also nie übertrieben aggressiv laut sein. Und wenn du den Käse dann runtergeschluckt hast, das Stückchen, und du hast noch so eine Minute, zwei Minuten später immer noch so im Mund so ein ganz schönes, schönen Nachgeschmack, Mundgefühl, das zeichnet oft sehr harmonische, perfekte Käse aus. Und da könnte ich bei sehr, sehr vielen Käsen von uns auch sehr, sehr, sehr ins Schwärmen kommen.
Also startest du auf jeden Fall entweder mit einer Butterstulle oder mit einem Leberwurstbrot oder mit so einem Käsebrot und einer Tasse Kaffee in den Tag?
Ganz unterschiedlich. Also ich bin, das ist echt phasenweise. Also ich esse auch viel, auch starte auch gesund, also mit Vollkornbrot, Mandelmus und bisschen selbstgemachte Marmelade drauf. Dafür kann ich mich auch begeistern. Aber heute Morgen zum Beispiel habe ich, da hatte ich echt Spaß, habe ich von der Biobäckerei Krager den runden Leib gehabt, und der war perfekt. Und darauf habe ich unseren Kochschinken gelegt, und wir haben gestern schon gewitzelt, wie lange das reicht, was ich mir da gekauft habe. 200 Gramm waren's, und sie haben das Frühstück nicht überlebt.
Ja, das ist manchmal so, ne? Wenn man das so genussvoll einfach irgendwie tolle Zutaten hat, und dann, ja, dann isst man manchmal dann auch ein bisschen mehr. Gut, dann muss man halt gucken, wie man es über den Tag irgendwie verteilt. Gibt's überhaupt so einen ganz normalen Arbeitsalltag für dich? Oder ist der immer komplett bunt durchmischt? Einmal Uckermark und dann Berlin und wieder zurück oder so?
Genau, es sind schon sehr, sehr viele Themen, die auf dem Tisch liegen. Deswegen ist, ja, es ist kein Tag wie der andere. Aber es wäre jetzt auch nicht richtig zu sagen, dass ich morgens nicht weiß, was tagsüber passiert.
Das wäre schlecht.
Das ist Gott sei Dank nicht jeden Tag so. Das kommt natürlich auch mal vor. Nee, und ansonsten mag ich diesen Grenze. Ich bin, da ich selbst nicht der, also unser, wir haben vor Ort noch einen Produktionsgeschäftsführer, Rainer Herrmann, der dann einen Bombenjob macht, und der ist halt 5-6 Tage die Woche draußen, und ich bin dann oft nur einen Tag in der Woche draußen. So, das ist das Schöne, wenn es ja auch große Teams sind. Und im Moment bin ich sehr viel mit vom Einfachen das Gute beschäftigt. Genau.
Wo geht's denn mit der Lebensmittelbranche, so wie ihr die lebt, hin? Was sind die großen Herausforderungen, aber auch was ist wohl vielleicht das Ziel? Ist es das, was dann zukünftig den Lebensmittelmarkt auch auszeichnet, dass man so unterwegs ist, wie ihr das macht?
Das ist eine schwierige und große Frage, die aber natürlich super spannend ist. Also ich glaube an einen sehr vielfältigen Lebensmittelmarkt. Ich glaube daran, dass der Lebensmittelmarkt Stück für Stück immer nachhaltiger wird. Da bin ich auch ehrlich gesagt ziemlich optimistisch. Das bedeutet aber nicht, dass alle das Gleiche machen, was wir machen. Also ich kann mich genauso begeistern für interessante, nennen wir es mal Fleischersatzprodukte auf der Basis von Pilzmyzel, wie das zum Beispiel ein Kinder macht, ein ganz spannendes Start-up. Finde ich genauso interessant, aber aus einem völlig anderen Blickwinkel, wie das, was wir als Fleisch produzieren. Und ich sag gerne, wenn uns das gelingt, die 20% schlechteste Tierhaltung in Deutschland durch Ersatzprodukte zu ersetzen, die auch einen soliden Geschmack haben, so, dann wäre allen geholfen, ne, der Nachhaltigkeit, dem Tierwohl und so weiter. Und auf der anderen Seite ist Essen halt nie eine reine Vernunftsveranstaltung, sondern Essen ist eben so viel mehr als immer nur vernünftig sich zu verhalten. Essen ist emotional, Essen ist Gemeinschaft, Essen ist Erinnerung, Essen ist Belohnung. Und deswegen finde ich das auch spannend, an diesen anderen 20% zu arbeiten, die wir mit Kerko und vom Einfachen das Gute abdecken und sagen, hier geht es wirklich um Genuss auf wirklich hohem Niveau, um Bewahren von Handwerk. So, das sind so die zwei Pole, die ich sehe im Foodmarkt, wie der Gesamtmarkt sich entwickelt.
Ja, das sind spannende Ausblicke. Du hast ja auch gesagt, wo es so ein bisschen für vom Einfachen das Gute hingeht. Gibt's da auch noch andere Ideen, Gedanken, die ihr dort verfolgt? Wo seid ihr da in den, sagen wir, nächsten Jahren?
Genau. Nein, das ist das genau, das ist der große Spaßfaktor an den ganzen vielen Projekten, dass wir immer tolle Ideen haben und wir werden auf jeden Fall auch, wir sind so viele Jahre gefragt worden bei vom Einfachen das Gute, ob wir nicht auch einen Online-Shop machen. Und da bin ich ganz ehrlich, wir hatten Jahre, wo wir gesagt haben, wo wir jetzt direkt rangesetzt haben, gesagt, wir machen das jetzt. Und dann haben wir es wieder verworfen und haben gesagt, und wenn die ganze Welt ihr Essen online handelt, dann sind wir die Letzten, die man, wo man die Tür aufmacht. Bei uns riecht es gut. Wir haben total tolles, ganz, ganz tolle Verkaufsteams haben wir, die auch immer wieder in Rezensionen gelobt werden. Wir sind die letzte Bastion. Aber es ist halt beides. Und deswegen arbeiten wir auch jetzt im Hintergrund an einem Feinkost-Online-Shop. Ich sag gerne, als hängt die Messlatte gerne hoch. Ich sage, wir werden der schönste Feinkost-Online-Shop in Deutschland werden. Und das macht richtig Spaß. Und vor allen Dingen ist es für mich, der aus der Strategie kommt, eine totale, so ein bisschen Mission Impossible, die zu knacken, zu sagen, wie können wir in diesem unsexy Lebensmittel-Online-Kauf, wie können wir den sinnlich und sinnvoll machen? Also wie schaffen wir das, dass du in einem Online-Shop bist und trotzdem Teile dieses Erlebnisses hast, was du heute bei uns auch in den Läden hast? Also das ist auf jeden Fall eins der spannenden noch nebenbei Projekte.
Ja, Nebenbei-Projekt klingt gut. Auf jeden Fall bin ich schon gespannt darauf, wann es dann soweit ist. Ich würde sicherlich tatsächlich auch was bestellen. Dir vielen Dank, Jörg, für diese spannende Einblicke in die Welt des regionalen Lebensmittels. Und ich sag ja, vielen Dank. Wer mehr erfahren will, ne, das gibt's natürlich im Internet, jede Menge Infos, die verlinke ich auch von Gut Kerkow, vom Einfachen das Gute. Und letzten Endes gibt's da vielleicht auch irgendwo ein Newsletter, damit man sich eintragen kann, damit man dann auch mit am Start sein kann, wenn der Online-Shop online geht. Dir herzlichen Dank.
Vielen Dank, Johannes. War eine Freude und Einladung zur Eröffnung der nächsten Filiale kommt und dann stoßen wir mal an.
Ja, das machen wir auf alle Fälle.
Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.